Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Wochenspruch aus Johannes 3 sagt uns, der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Und wenn wir ein kleines Stückchen weiterlesen würden an diesem Wochenspruch, dann kommt ein Satz, der mich als Kind schon immer hat aufhorchen lassen, obwohl ich ihn noch nicht verstanden habe. Dieses so sehr war für mich immer etwas ganz Besonderes. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und das ist heute schon eine Woche vor Ostern eine Perspektive in die Zukunft, die ganz große Veränderungskraft hat. Ja, wir sind eindeutig in der Osterphase angekommen. Dieser Sonntag ist der Start in die Karwoche und nächste Woche Sonntag ist Ostern. Und wir erinnern heute an das, was vor Ostern geschah, an den Einzug Jesus in Jerusalem. Heute ist der 25. März und ich weiß, dass zumindest einer Geburtstag hat und heute einen ganz besonderen Tag feiert. Wer von Ihnen hat heute Geburtstag? Der Dieter Heinemann hat Geburtstag. Und ich sehe, dass sich kein anderer meldet. Vermutlich bist du der Einzige. Und wir wollen heute ein ganz besonderes Lied singen. Und dazu sagt der Hans Hermann was.
Ich würde gerne die letzte Zeile eindeutiger machen und schlage Ihnen folgenden Text vor. Das schenke dir Gott. Das schenke dir Gott. Statt sei auch mit dabei. Damit würde der Urheber des Ganzen auch mal genannt. 1-3, alles wie immer und dann das schenke dir Gott. Können wir es einmal so versuchen? Gibst du mal einen Ton, Galen? Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen, Gesundheit und Freude, das schenke dir. Also für einen Pädagogen wäre das ein Traumerlebnis, jetzt bin ich aber nicht. Dann machen wir es in drei Gruppen. Hier vorne ist die erste Gruppe, hier vorne zwei Drittel die zweite Gruppe und alles, was hinten und oben sitzt, die dritte Gruppe. Viel Glück und viel Segen, viel Glück und viel Segen, viel Glück und viel Segen, auf all deinen Wegen, Gesundheit und Freude, das schenke dir Segen, viel Glück und viel Segen. Dieter, ein reiches, gutes Lebensjahr. Er ist älter, als er aussieht, aber jünger, als wir befürchten.
Ja, wir stimmen in den weiteren Lob ein mit dem Lied »In Christus ist mein ganzer Halt«.
Thank you.
Ich lese aus Psalm 22, einem Psalm Davids, der aber auch auf den Messias angewandt werden kann und auf den Jesus bei seiner Kreuzigung auch Bezug nimmt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch du antwortest nicht, und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Aber du bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Erklage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn, hat er Gefallen an ihm. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe. Und meine Zunge klebt mir am Gaumen. Und du legst mich in des Todes Staub. Denn Hunde haben mich umgeben und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen. Sie aber schauen zu und weiden sich an mir. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand.
Thank you.
Ich möchte mit Ihnen beten, beziehungsweise weiterbeten. Lieber Herr, du hast diesen Tag gemacht, lässt aufgehen die Sonne über Gerechte und Ungerechte. Früh am Morgen willst du hören meine, unsere Stimme. Und dieser Morgen ist ja schon früher als andere. Danke für deine Gnade, die alle Morgen neu ist, und deine Treue, die groß ist. Deine Güte ist besser als Leben. Herr, aber manchmal gehen wir an dieser Güte vorbei. Sehen wir zurück auf die letzte Woche, so haben wir oft unsere vermeintliche Stärke in den Vordergrund geschoben und nicht daran gedacht, dass du in unserer Schwachheit mächtig sein willst. Vielleicht haben wir auch nicht verstanden, was deine Güte für unseren Alltag bedeutet. Wir haben nicht dein Antlitz gesucht. Wir haben nicht dich wirklich gesucht, unsere Meinungen vertreten, Menschen abgeurteilt und wenig verstanden von deiner Sicht der Menschen, die voller Gnade ist. Zwischen Himmel und Erde, in dieser Zwischenzeit, kommen wir zu dir, bitten dich um Vergebung und bitten dich, dass du uns erneuern mögest, dass dein Wort in unserem Herzen bleibt und Wurzeln schlägt. Du siehst uns liebevoll an, hältst deine Arme weit ausgestreckt, wartest, dass wir dich suchen, wartest darauf, dass wir dir vertrauen. Dabei hat deine Geduld und Ausdauer kein Ende. Du hast Gedanken des Friedens, der Zukunft und der Hoffnung, die unseren Verstand und unsere Gefühle überragen. Amen. Gott, aber erweist deine Liebe gegen uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Jetzt kommt der Gnadenzuspruch. Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren.
Die Schriftlesung für den heutigen Sonntag steht in Johannes 12, ab Vers 12. Ich lese nach der Hoffnung für alle. Am nächsten Tage verbreitete sich unter der Volksmenge, die zum Passafest gekommen war, die Nachricht: Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Da nahmen die Menschen Palmzweige, liefen Jesus entgegen und riefen ihm begeistert zu: Gelobt sei Gott! Gepriesen sei, der in Gottes Auftrag kommt, der König von Israel. Jesus ließ sich ein Eselfohlen bringen und ritt auf ihm in die Stadt. Damit erfüllte sich das Prophetenwort: Fürchtet euch nicht, ihr Menschen auf dem Berg Zion, euer König kommt, Er reitet auf einem Eselfohlen. Doch das verstanden seine Jünger damals noch nicht. Erst nachdem Jesus in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war, begriffen sie, dass sich mit dem, was hier geschah, die Verheißung der Heiligen Schrift erfüllt hatte. Alle, die dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und wieder zum Leben erweckt hatte, hatten es weitererzählt. Deswegen liefen Jesus jetzt so viele Menschen entgegen. Sie wollten den Mann sehen, der ein solches Wunder verbracht hatte. Nur die Pharisäer warfen sich gegenseitig vor. Nun seht ihr, dass ihr so nichts erreicht. Alle Welt rennt ihm hinterher. Lassen Sie uns zusammen unseren christlichen Glauben bekennen und ich bitte Sie dazu aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Das Sammelergebnis vom letzten Gottesdienst betrug 448,32 €. Vielen Dank für diese Gaben. Während des folgenden Liedes sammeln wir für das Café Johannes. Und ich möchte euch und Sie einfach in eine Situation hineinnehmen, die ich vorigen Freitag selber miterleben durfte. Eine Gruppe von 40 Wuppervitalern hat sich in Ronsdorf auf den Weg gemacht, um über Scharpennacken und den Deisemannskopf bis hier nach Heckinghausen zu kommen und dabei vital zu werden. Und sie haben die beiden wichtigsten Punkte des Stadtteils besucht, den Gaskessel von innen und das Café Johannes auch von innen. Bevor sie sich wieder auf den Weg zurück nach Ronsdorf machten, haben sie unsere bergische Kaffeetafel genossen und viele Fragen über Heckinghausen, unser Café und die Gemeinde gestellt. Und ich bin mir sicher, viele von denen werden noch mal zurückkommen ins Café Johannes und vielleicht ja auch heute in den Gottesdienst, wozu ich herzlich eingeladen habe am Freitag. Also mit der Kollekte gleich können wir unterstützen, dass wir ein solches Tor in der Stadt haben. Am Ausgang sammeln wir für zwei Projekte, 50% für Menschen mit Behinderung und 50% für die Bahnhofsmission. Ich kann gar nicht erzählen, was die alles machen. Vielleicht zwei kurze Gedanken dazu. Menschen mit Behinderung und da insbesondere geistig behinderte Menschen und psychisch Behinderte, für die ist es nicht selbstverständlich, dass sie an unserem Alltag teilhaben können. Mit der Kollekte unterstützen wir Gemeinden und Projekte, die diese Menschen aus dem Abseits holen wollen. 11 Bahnhofsmissionen im Rheinland helfen Reisenden und Menschen unterwegs, beim Umsteigen, in Notfällen oder auch mit seelsorgerlichen Gesprächen in persönlichen Krisen. Das wird getragen von sehr vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern. Und damit die geschult und gefördert und begleitet werden können, dafür dient auch die Kollekte am Ausgang. Also am Ausgang für Projekte für Menschen mit Behinderung und für die Bahnhofsmission und jetzt bei dem kommenden Lied für unser Café Johannes. Und wir singen zusammen Du für mich.
Lass uns beten um Gottes Geist, dass wir sein Wort verstehen. Komm, lebendiger und heiliger Geist, transportier das Wort der Bibel, dieses alte und rätselhafte Wort, in unsere Ohren, in unseren Verstand, in unser Herzen und in unser Leben. Amen. Wir haben eine Fülle von letzten Worten aus der Menschheitsgeschichte überliefert. Der Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer wurde im April 1945 noch auf persönlichen Befehl Hitlers ins KZ Flossenbürg gebracht und dort hingerichtet, und er wusste, was auf ihn zukommt. Und sein Weg zur Hinrichtung, zur Guillotine, da ist er auf dem Weg noch dem englischen Offizier Payne Best begegnet, der da gefangen war. Und er sagte zu ihm, das ist das Ende, für mich der Beginn des Lebens. Zur selben Zeit war auf der anderen Seite des Kanals der englische Premierminister Winston Churchill auf der Höhe seines Ruhms. Er hat England durch den Zweiten Weltkrieg gesteuert. Er hat dann nach dem Krieg alles an Auszeichnung und Ruhm bekommen, was sein Land überhaupt zu vergeben hatte. Und seine letzten Worte Jahre später: Es ist alles so langweilig. So spiegeln letzte Worte, was das Leben dieser Menschen ausmacht. Der eine hat alles verloren, aber sein Leben gewonnen. Und der andere hat alles gewonnen und darüber seine Lebensfreude, seine Seele verloren. Seit 6 Wochen gehen wir die letzten Worte Jesu am Kreuz nach, springen also jeweils schon vor zum Karfreitag. 3 Worte von Lukas, 3 weitere von Johannes. Und heute nun das einzige Wort, was Matthäus und Lukas überliefert haben. Und das ist eigentlich das radikalste und fremdeste dieser 7 Sätze oder Worte Jesu. Es ist der verzweifelte Wortfetzen aus Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Kurz darauf dann sein Todesschrei ohne Worte. Offensichtlich war das für Matthäus und Markus das Wichtigste und sie haben dafür auf alles andere verzichtet. Ich lese den Text noch einmal im Zusammenhang, wenn Sie mitlesen wollen, in Markus 15, ab Vers 29. Ich lese allerdings die Übersetzung der Guten Nachricht. Zugleich mit Jesus kreuzigten sie 2 Verbrecher, einen links und einen rechts von ihm. Die Leute, die vorbeikamen, schüttelten den Kopf und verhöhnten Jesus. Ha! Du wolltest den Tempel niederreißen und in 3 Tagen einen neuen bauen. Dann befreie dich doch und komm herunter vom Kreuz. Genauso machten sich die führenden Priester und die Gesetzeslehrer über ihn lustig. Anderen hat er geholfen, spotteten sie, aber sich selber kann er nicht helfen. Wenn er der versprochene Retter, also der Messias ist, der König von Israel, dann soll er doch jetzt vom Kreuz herunterkommen. Wenn wir das sehen, werden wir ihm glauben. Auch die beiden, die mit ihm gekreuzigt waren, beschimpften ihn. Um 12 Uhr mittags verfinsterte sich der Himmel über dem ganzen Land. Das dauerte bis um 3 Uhr. Gegen 3 Uhr schrie Jesus: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Das heißt übersetzt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von denen, die dabei standen und es hörten, sagten: Der ruft noch Elia. Einer holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in Essig, steckte ihn auf eine Stange und wollte Jesus trinken lassen. Dabei sagte er: Lass mich doch machen, wir wollen schon sehen, ob Elia kommt und ihn herunterholt. Aber Jesus schrie laut auf und starb. Wo können wir Gott in dieser Kreuzigung erkennen? Wie passt Gottes Liebe mit diesem grausamen Geschehen zusammen? Wie kann Gott der Vater sich zurückhalten und schweigen, wenn sein geliebter Sohn nach ihm schreit? Und warum stirbt Gottes Sohn von Gott verlassen? Luther hat sein ganzes Leben gelehrt, dass wir am Kreuz, in diesem Kreuzesgeschehen, das wir von der Auferstehung her überhaupt erst deuten können, dass wir in diesem Kreuzesgeschehen im Zentrum des christlichen Glaubens ankommen. Er hat gesagt, hier hast du Gott und Mensch zusammen. Das ist das Gericht über uns Menschen, die wir Gott ablehnen und ignorieren. Und das ist die Gnade des Schöpfers und Erlösers, der sein Geschöpf nicht aufgeben will. Und beides liegt offensichtlich in diesem Schrei Jesu. Das Urteil des Richters über den Abfall von Gott und die Gnade des Retters. Das ist der Schrei der Liebe Gottes. Warum? Ich habe heute 2,5 Punkte mit dazu. Erstens, das Geheimnis der Liebe. Das, was Gottes Liebe wagt, bleibt ein Geheimnis. Ich las in den letzten Wochen einen Artikel über die Kriegsverbrechen einer US-Militäreinheit in Vietnam. Das jährte sich 50 Jahre. Die haben damals in dem Dorf My Lai alle Einwohner eines Dorfes erschossen. Einer der ganz wenigen Überlebenden war ein kleiner Junge. Er erzählt, seine Mutter habe ihn angesichts der amerikanischen Soldaten mit seinen Geschwistern in ein Erdloch geschickt, um dann als Letzte hinter ihnen hineinzukriechen. Er allein überlebte. Erst später verstand er, die Mutter ahnte, dass der Soldat in dieses Erdloch eine Handgranate werfen wollte und sie wollte die Kinder mit ihrem Leib schützen. Es gibt solche Geschichten von Lebenshingabe für andere. Das ist etwas Besonderes und Seltenes. Niemand von uns könnte das für sich voraussagen. Vielleicht für die eigenen Kinder, ja. Aber für Menschen, die sich abwenden, die uns verurteilen und verspotten? Wie würden wir reagieren auf Rebellion, Verrat, Hinrichtung? England und Russland machen das ja gerade vor. Da wird ein ehemaliger Spion mit einem Nervengift offensichtlich vergiftet, das aus russischer Produktion stammen muss. Das wissen wir von Überläufern, russische Militärchemiker. Die englische Regierung reagiert mit öffentlicher Anklage, Ausweisung, Herunterfahren der Beziehungen. Russland zieht sich davon nichts an, behauptet, die Engländer hätten das erfunden und weist seinerseits englische Diplomaten aus. Kein Mensch und auch keine Regierung käme in solch einem Streitfall auf die Idee, mit etwas Liebevollem, mit Aushalten, mit Hingabe zu reagieren. Aber hier, auf Golgatha, stehen wir vor dem Geheimnis, dass der Schöpfer der Welt sich hineingibt in seine Schöpfung, um unter den Händen seiner Geschöpfe an einem Kreuz zu sterben. Jesus hat sein Ende geahnt. Wir haben von ihm 3 Leidensankündigungen überliefert. Und wir stehen hier vor einem Geheimnis. Es muss in Gott selber so etwas wie ein innergöttliches Gespräch der Liebe gegeben haben. Wer will hingehen, um sie herauszulieben aus ihren Todeswegen, um ihre Rebellion und Abwendung durch Hingabe zu überwinden? Wer will das eigene Leben geben, damit die Geschöpfe nicht im ewigen Tod landen? Paul Gerhardt hat in einem bekannten Passionslied dieses innergöttliche Gespräch versucht nachzumeditieren. Wenn Sie Lust haben, lesen Sie mal mit in Lied 83. Er nimmt das alte Bild von dem Lamm, was zur Schlachtbank geht und sich nicht wehrt, aus Jesaja 53, und sagt dann in der 2. Strophe, das Lamm, das ist der große Freund, in Lied 83, und Heiland meiner Seelen, den hat Gott zum Sündenfeind und Sühner wollen wählen. Und jetzt kommt von Paul Gerhardt gedichtet eine Art innergöttliches Gespräch. Geh hin, mein Kind, und nimm dich an der Kinder, die ich ausgetan zur Straf und Zornes ruhten. Die Strafe ist schwer, der Zorn ist groß. Du kannst und sollst sie machen los durch Sterben und durch Bluten. Und dann kommt die Antwort des Sohnes in Gott selber, das Geheimnis, ein Gott und auch ein Gespräch in sich selber. Ja, Vater, ja, von Herzensgrund. Vielleicht können wir diese 3. Strophe einmal singen, weil, Galina, nur die 3. Strophe. Wenn Sie ein Gesangbuch haben, schlagen Sie auf 83, die Strophe 3. Wir singen das mal nach, diese Antwort Jesu und den Kommentar von Paul Gerhardt. Ja, Vater, ja. Geheimnis der Liebe. Ich bin noch beim 1. Punkt. Dieser Weg führt Jesus in die letzte Gottesferne, an einen Ort, wo jeder Mensch Mutterseelen allein ist, wo Gott fern ist, nur noch schweigt, wo andere Menschen vorbeigehen, nur noch Spott und Hohn haben, wo sie Gewalt anwenden, wo sie Qual zulassen. Ich glaube, hier liegt das tiefste Geheimnis göttlicher Liebe offen. Unrecht soll durch Annahme überwunden werden und Gewalt durch Hingabe. Gott selbst teilt das menschliche Leben und er geht bis in die letzte Tiefe, da, wo selbst Gott fern ist, wo Gott schweigt. Gott leidet das, was für Menschen das Schlimmste wäre, die Gottesfinsternis, die Abwesenheit Gottes. Die damaligen Zeitgenossen konnten das nicht verstehen. Die griechischen und römischen Menschen konnten sich einen leidenden Gott nicht vorstellen. Ihre Götter lebten in einer eigenen Welt, ganz unberührt so von dem Schweren der Menschen. Die hatten gelegentlich so Ausflüge auf die Erde gemacht in Verkleidung, aber sie hatten immer alle ihre göttliche Macht mit. Und die jüdischen Zeitgenossen Jesu, die hielten genau dieses Leiden für seine Widerlegung. Bist du der Messias, dann steig doch herunter vom Kreuz. Ein Erlöser muss sich doch selber lösen können. Und wenn nicht, dann ist er doch widerlegt. Jesus verweigert sich. Gott nimmt das Leiden in sich auf. Gott erfährt das Leiden und kennt es. Warum? Weil Liebe immer ein Wagnis bleibt. Weil Liebe sich auch dem Leiden nicht verweigern kann. Der Theologe Jürgen Moltmann hat gesagt, ein leidensunfähiger Gott, also ein Gedachter, ein leidensunfähiger Gott, das ist ein teilnahmsloses Wesen, ihn rühren weder Leiden noch Unrecht an. Unser Gott ist nicht teilnahmslos. Er legt das Wagnis der Liebe aus. Er will unsere Existenz ganz teilen, bis zum letzten Ende. Wo immer jemand leidet, da sagt Gott, das kenne ich auch. Wo immer jemand verspottet und abgelehnt wird, kann Gott sagen, das teile ich auch. Und wenn wir auf den letzten Weg zum Sterben gehen, kann Gott sagen, da war ich auch. Das ist ein großes Geheimnis des christlichen Glaubens. Unser Gott redet nicht wie der Blinde von der Farbe. In Jesus hat er die Bitterkeit und die Ablehnung und das Sterben ausgekostet. Und gerade das gehört zu Gottes Macht. Das ist das Verrückte, dass er leiden kann, dass er Ohnmacht und Sterben teilt. Dass er Leiden und Tod in sich aufnimmt und er es damit besiegt. Gott ist nicht größer als in dieser Erniedrigung. Gott ist nicht herrlicher als in dieser Hingabe. Gott ist nicht mächtiger als in dieser Ohnmacht. Und Gott ist nicht göttlicher als in dieser Menschlichkeit. Ich stehe da mal staunend vor und dann frage ich mich, an welchen Gott willst du eigentlich glauben? An einen, den du nach deinen Vorstellungen dir zurecht bastelst? Oder an den, der sich selber in die Gottesferne wagt? Und dann sage ich, ich möchte lieber die Rätsel Gottes aushalten, die Geheimnisse Gottes, als mir einen für meinen Verstand oder meine Fassungsgabe passenden Gott zu bauen. Das ist der erste Gedanke, das Geheimnis. Gottes Liebe, was sie wagt, bleibt ein Geheimnis. Zweitens, das ist die Unbegreiflichkeit dieser Liebe. Dass Gottes Liebe schweigt, bleibt unbegreiflich. Ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal geschwiegen haben. Richtig lange geschwiegen. Das ist in unserer Welt selten, es hat kaum Raum. Viele wissen gar nicht mehr, wie man das macht. Und dann scheint es ihnen noch gar nicht zu fehlen. Der katholische Ordenspriester Andreas Knapp lebt mit 3 Mönchsbrüdern in Leipzig in einer Wohnung und sie verdienen sich ihren Lebensunterhalt, indem sie arbeiten. Er ist in einem Versandbetrieb. Und er erzählt, einmal lud ich einen Arbeitskollegen zum Abendessen in unsere 5-Raum-Wohnung in Leipzig-Grünau ein. Ich erklärte ihm hier, der erste Raum rechts, das ist unsere Kapelle. Mein Kollege schaute mich ungläubig an. Habt ihr eine Musikkapelle? Nein, unsere Kapelle, das ist ein Raum, in dem wir beten. Und was macht ihr da? Jetzt wurde es schwierig. Er meint im Sinne von das Wort beten, sagt ihm nichts, was macht ihr da? Ich kann natürlich ein paar Äußerlichkeiten aufzählen. Wir singen Lieder. Wir lesen aus einem alten Buch, wir schweigen, wir reden mit Gott. Ach, ihr redet mit Gott? Wieder einmal versagt es mir die Sprache. Haben wir für Gott noch Worte? Oder führen wir religiösen Menschen nicht auf Worte im Mund, die von den meisten Zeitgenossen nicht mehr verstanden werden? Verheißung, Gnade, Huld, das sind doch Fremdworte. Jedenfalls für religionslose Leipziger und ich vermute auch für religionslose Wuppertaler. Das unbegreifliche Rätsel des Schweigens Gottes. Worüber man nicht reden kann, darüber muss man schweigen, ist ein berühmtes Wort des Philosophen Wittgenstein. Worüber man nicht reden kann, darüber muss man schweigen. Das fällt heute vielen schwer, ganz schwer. Viel Zeit wird mit Geschwätzigkeit gefüllt, mit kleinen Meldungen überbrückt. Wenn ich in der Bahn sitze, bin ich fast der Einzige, der nicht ins Handy guckt, wird mit dem Melden ausgefüllt. Da kann man ja noch mit leben, aber was ist, wenn Gott schweigt? Halten wir das aus, ohne möglichst schnell eine Erklärung zu suchen? Ohne Gott irgendwie vor anderen zu entschuldigen? Ohne daraus zu schließen, er habe für uns nichts mehr übrig? Oder ohne ihn deswegen aufzugeben? Am Kreuz hat Gott geschwiegen, als sein geliebter Sohn sein Ein und Alles nach ihm schrie. Da kam keine Stimme vom Himmel, die sagte, alles klar, halt noch ein bisschen durch, dann ist es vorbei. Da kam auch kein Engel, der mal eben den Schwätzern das Maul gestopft hatte unterm Kreuz. Ja, es stimmt. Jesus schreit ein Zitat aus Psalm 22. Und dieser Psalm, wenn man den ganz liest, der dringt irgendwann auch zum Vertrauen durch. Aber diese Vertrauensverse hat Jesus nun nicht gebetet. Ja, es stimmt, man könnte auch übersetzen, wozu hast du mich verlassen, nicht nur warum. Dann würde Jesus in dieser qualvollen Szene nach dem Sinn des Sterbens freien, als ob ihm das gerade unklar ist. Aber einmal finde ich, solch eine Sachfrage passt gar nicht zu diesem furchtbaren Sterben. Und auch dann hätte Gott ja geschwiegen. Eloi, Eloi, lama asabtani. Jesus schreit in seiner Muttersprache, dem hebräischen Dialekt Aramäisch. Den ersten Christen war dieser Vers so befremdlich, so ungeheuerlich, dass sie ihn wörtlich überliefert haben, nur für Menschen wie uns dann etwas übersetzt. Der Kirchenvater Augustin hat gesagt, wenn du es begreifen kannst, wenn du es begreifst, dann ist es nicht Gott. Wenn du es begreifst, dann ist es nicht Gott. Und ich denke, wir sollten diesen Schrei Jesu nicht zu schnell entschärfen. Erinnert daran, dass wir nicht Gottes Geheimsekretäre sind. Gottes Schweigen spricht eher für als gegen Gott. Weil dieser Schrei deutlich macht, dass in Gott selbst eine furchtbare Trennung stattfindet. Wir ahnen seit Ewigkeit, leben Vater, Sohn und Geist in einer wunderbaren Einheit. Es ist ein und derselbe Gott und in sich Gemeinschaft der Liebe. Und nun stirbt Jesus getrennt. Ihm bedeutet doch die Beziehung zum Vater alles. Und die ist ja am Kreuz abgeschnitten. Es herrscht Gottesfinsternis, berichtet Markus. Das Tageslicht erlischt 3 Stunden. Der das Licht der Welt ist, erlebt die tiefste Finsternis. Der als ewiges Wort zu uns kam, erlebt das Schweigen. Gott ist eben nicht mehr gegenwärtig. Viele Menschen gehen irgendwann durch diese Erfahrung, dass Gott schweigt. Wahrscheinlich auch viele, die hier sitzen, haben das schon mal erlebt. Dass er schlichtweg unbegreiflich geblieben ist. Und wenn sie bis dahin einen fröhlichen und unbeschwerten Kinderglauben hatten, dann zerbricht er daran oft. Ich denke nur, hoffentlich treffen sie dann nicht auf andere Christenmenschen, die irgendwie anfangen, Gott zu entschuldigen oder zu erklären. Gott ist nicht harmlos. Gott ist Gott. Und wir lernen ein Leben daran, ihn immer wieder neu kennenzulernen. Wenn jemand von uns, mich eingeschlossen, meint, er habe Gott verstanden, dann verhebt er sich gewaltig. Wenn du es begreifst, dann ist es nicht Gott. Gehen Sie mal irgendwann durch das Buch Hiob. Hiob dachte, er kennt Gott und er braucht 40 Kapitel, um Gottes Schweigen und sein eigenes Leiden nicht gegeneinander aufzurechnen. Am Ende lernt er, Gottes Schweigen spricht nicht gegen Gottes Liebe, spricht nicht gegen sein ungebrochenes Interesse an uns. Der Hebräerbrief hat mal eines der steilsten Worte über Jesus gewagt zu sagen, die überhaupt in der Bibel stehen. Hebräer 5 steht das. Obwohl er Gottes Sohn war, hat er an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Nicht den blinden Kadavergehorsam der Versklavten, nicht den stummen Befehlsgehorsam der Abhängigen, sondern den Gehorsam der Liebe. Aber Vater, wenn irgend möglich, dann lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst. So hat er kurz vorher gebetet. Was machen wir, wenn Gott uns sein Schweigen zumutet? Jesus hat seine Anfechtung und seine Hilflosigkeit herausgeschrien. Das dürfen wir in jedem Fall. Gott hat damit keine Probleme. Und was machen wir, wenn Menschen neben uns Gottes Schweigen aushalten müssen? Sie brauchen nicht unsere Erklärungen. sondern sie brauchen Freunde an ihrer Seite, Begleiterinnen, die das mit ihnen aushalten. Das ist das Geheimnis, Unbegreiflichkeit der Liebe Gottes. Ich habe ja noch einen halben Punkt versprochen, 2,5, die ist ja kurz. Aber der ist wichtig, weil Gottes Liebe uns auch Wahrheit zeigt, und zwar Wahrheit über uns. Verstehen Sie, das Kreuz hat einen Spiegeleffekt, auch wenn das hier kein Spiegel ist. Jesus geht einen Weg, der eigentlich unserer wäre. Wir hätten diesen Tod verdient. Nicht, weil wir das von uns aus wissen oder einsehen, sondern weil Gott es daran zeigt. Sünder haben keine Probleme mit ihrer Sünde. Gott zeigt das Problem, weil sich seine Geschöpfe damit ihr Leben verderben und ihre Ewigkeit verlieren. Wir sagen aber, so schlimm ist das doch gar nicht. Gott sagt doch. Wir sagen aber, das war doch gar nicht nötig. Gott sagt doch, eure Rebellion, euer Misstrauen lassen sich nicht einfach übersehen. Sie lassen sich nicht von der Tafel wischen wie Schulden im Wirtshaus, weil Sünde wirkt, weil eure Rebellion und Abwendung unser Verhältnis im Kern zerstört hat und auch eures untereinander. Deswegen führt nach der Bibel Sünde unweigerlich zum Tod, wie ein Körperteil sterben muss, was vom Leib abgerissen wird. Und genau das erlebt Jesus, der Einzige ohne Sünde, erleidet, was alle anderen verdient hätten. Aber das ist das Gute. Und das ist das Gute an all diesem Rätselhaften. Es ist die Liebe, die uns unsere Verlorenheit zeigt. Und sie stirbt für uns, weil wir ohne diese Liebe in den ewigen Tod gingen. Insofern haben die Engländer recht. Wissen Sie, wie Karfreitag auf Englisch heißt? Good Friday. Guter Freitag. Bei uns heißt er Weinfreitag. Kar ist das alte Wort für Wein. In England heißt es Good Friday und ich finde, Sie haben recht. Luther Zinetti, der katholische Priester aus Frankfurt, hat das in eine kleine Meditation gepackt, die will ich Ihnen am Schluss mitgeben. 3 Räuber kreuzigte man heute auf Golgotha. Der Linke nahm mir mein Geld, der Rechte nahm mir mein Gut, der in der Mitte nahm mir meine Schuld. Auf Golgatha kreuzigte man heute 3 Räuber. Amen. Sie können die Predigt gerne sich als Datei zuschicken lassen, dann tragen Sie mir das hinterher auf dem Zettel draußen ein. Wir haben jetzt einen Moment Zeit, um über das Gehörte nachzudenken. Thank you.
Im Anschluss an den heutigen Gottesdienst laden wir Sie ein zum Gemeindekaffee. Für die, die da noch nie waren, ist es die Chance, ins Café Johannes zu kommen und mit einem Mittagessen und vielleicht auch noch mit einem Stück Kuchen den Sonntag weiter auf sich wirken zu lassen. Also Gemeindekaffee nicht im Vorraum, sondern im Café Johannes. Sie können hier vorne rechts und links auf kurzem Weg dahin kommen. Nächste Woche ist Ostern, das habe ich ja schon zu Anfang abgekündigt. Am Good Friday oder auch Karfreitag, also am 30. März, findet um 10.30 Uhr hier im Paul-Gerhardt-Haus ein Abendmahlsgottesdienst teil und Hildegard von Bauer wird den mit uns machen. Ostersonntag am 1. April haben Sie die Chance, zweimal in den Gottesdienst zu kommen. Für die, die wie ich es lieben, den Ostersonntag wirklich noch ganz in Ruhe und in Dunkelheit zu starten, bieten wir auch dieses Jahr den 6 Uhr Gottesdienst hier im Paul-Gerhardt-Haus an. Alexandra, die Familie Rapsch und sogar der Björn an der Technik werden, da sein und Sie mit in dieses ganz besondere Ostersonntaggefühl nehmen. Im Anschluss daran gibt es ein Osterfrühstück, auch im Café Johannes. Und es gibt um 10.30 Uhr den Familiengottesdienst mit Pfarrer Schuppetta. Eine Woche später, am 8. April, wird Simon Schuppetta aus unserer Gemeinde verabschiedet. Und das wollen wir tun, natürlich mit einem Gottesdienst, aber einen, der auch wieder etwas hat, wo er sie einlädt zu verweilen. Nach dem Gottesdienst werden wir mit Kaffee und Kuchen dann aber hier oben Simons Verabschiedung feiern. Und damit das passieren kann, bittet Frau Wazinjok jetzt noch 6 oder 8 Personen ein Handzeichen zu geben und einen Kuchen mitzubringen am 8. April. Deshalb gucke ich mal, wer wird am 8. April zur Verabschiedung von Simon einen Kuchen mitbringen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wunderbar. 8 Kuchen. Wer jetzt noch einen hat, bringen Sie ruhig auch noch den 9. mit. Dann können wir etwas länger feiern. In der Woche nach dem 8. April, also vom 9. bis 14. April, findet wieder die alljährliche Betelsammlung statt. Wie immer in der linken Garage, hier links vom Paul-Gerhardt-Haus. Sie kommen also unten zwischen Café Johannes über die Auffahrt dorthin, um Bekleidung für Betel abzugeben. Wer schon ganz weit über den April hinausdenkt, weiß, dass wir im Mai unsere 2 Konfirmationen feiern. Und die Regine Sahm hat mich vor dem Gottesdienst angesprochen. Sie bietet von dem Westbund-Shop Flyer an, die Sie nach dem Gottesdienst bei ihm bekommen können. Dort sind Karten, Geschenke und alles das, was wichtig ist für eine Konfirmation, mit aufgeführt. Du möchtest auch selber noch was sagen.
Ja, ich denke, in den einzelnen Familien, wo die Konfirmationen gefeiert werden, da laufen die Vorbereitungen schon auf Hochtouren. Wir sind da als Gemeinde oder als die Beschenkenden noch so ein bisschen, ja, irgendwann muss es gemacht werden. Wir haben vom Westbund einen Flyer erstellt. Dort sind einige Karten, einige Geschenke, einige kleine Büchlein drin, die wirklich sehr gut sind. Also ich habe mir sie alle angeschaut. Ich lege gleich draußen einige Flyer hin. Da ist dann auch ein Bestellschein. Da kann man dann den Bestellstein ausfüllen und an die Jutta Kroll und mich wieder geben. Wir werden dann wie damals in der Adventszeit dann auch die Losungen, also hier diese Konfirmationssachen, dann auch wieder mitbringen. Da ist dann eine Rechnung bei. Also ist eine ganz einfache Sache.
Vielen Dank, Regine. Ja, und wir haben gute Informationen gekriegt von der Salam-Schule. Und da möchte ich Sie zumindest mit hineinnehmen, weil wir sammeln jeden Sonntag für unser Patenkind, was in dieser Salamschule ist. Und ich weiß, auch im Frauenkreis und darüber hinaus ist für dieses Kind gesammelt worden. Und deshalb möchte ich Sie ja ganz kurz mit in einen Gedanken der Gebetserhörung, der in diesem Rundbrief enthalten ist, mit hineinnehmen. Da schreibt die Sabine von der Salamschule: Wir staunen überhaupt, wie immer wieder wir getragen und umsorgt werden. Und wir haben häufiger von der kleinen Merle geschrieben, die als 11-Jährige ganz alleine für ihre kleinen Geschwister sorgen musste dort. Und weil ihr Vater hier in Deutschland ist und nicht dort ist, wo Merle und die Geschwister waren. Und Sabine schreibt: Kurz nachdem ich in einer evangelischen Grundschule in Deutschland davon berichtet habe und dass die Kinder dort wirklich sehr von Herzen für Merves Situation gebetet haben, kam die Nachricht aus Gaziantep: Der Vater ist nach 3 Jahren tatsächlich zurückgekommen. Es ist ein Wunder und er kümmert sich ganz liebevoll, nun wirklich rührend, um die Kinder. Und die Merve darf wieder ein Stückchen mehr Kind sein und lernen und Zeit für sich selbst haben. Ich hänge Ihnen den Rundbrief draußen an unsere Pinnwand. Wer ihn ganz lesen möchte, kann es dort tun. Aber ich finde, es ist ganz toll zu sehen, wie Gebete Dinge verändern können und dass hier wieder ein wirklich tolles Beispiel ist, wie Gebete erhört werden. Wir wollen miteinander beten. Gestorben ist und in der vergangenen Woche kirchlich beerdigt wurde Margot Makulik im Alter von 88 Jahren.
Lieber Vater, wir danken dir für das Leben von Margot Makulik und all das, was sie für ihre Familie und Freunde bedeutet hat, für die guten Erinnerungen, die ihnen keiner nehmen kann. Wir denken auch an die Angehörigen in ihrer jetzigen Situation. Tröste sie in ihrer Trauer. Gib ihnen Mut für den weiteren Lebensweg und gib ihnen immer ein Dennoch für die nächsten Tage. Wir danken dir auch für den Sieg von Golgatha und für die Worte der Predigt und die Erinnerung daran, dass du trotz unserer Abkehr und trotz unserer Haltung dir gegenüber, trotz unserer Alleingänge, dennoch dich aufgemacht hast in unsere Welt und den bitteren Weg bis zum Kreuz gegangen bist. Danke, du bist über uns nicht irritiert. Du weißt, welch ein Gebilde wir sind. Wir denken in Grenzen, aber du denkst grenzenlos. Wir bitten dich für unsere Obrigkeit, unsere neue Regierung. Diese Menschen dort haben viel Verantwortung. Wir wünschen uns, dass sie in Klarheit und Transparenz handeln, dabei Gerechtigkeit üben und nicht ihr Wohl, sondern das Wohl des Staates im Blick haben. Gib besonders denen, die dich kennen und den Glauben an dich hochhalten, Mut zu dir und deiner Sicht für die Menschen zu stehen. Wir wollen, Herr, nicht vergessen, die vor dich zu bringen, die in Unfreiheit, unter Zwangsherrschaft und Verfolgung leben. Wir denken besonders an die Christen, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden, eingesperrt sind, von Familien getrennt, gefoltert. Erbarme dich. Schütze sie, stärke ihren Glauben und bewahre ihre Seele. Und wir denken auch an uns, unseren Stadtteil. Bewahre uns davor, dass wir Menschen müde werden. Bewahre uns davor, dass uns Menschen gleichgültig werden. Lass uns darum ringen, dass wir Menschen mit deiner Liebe und Gnade bekannt machen und dies nicht verfälschen. Schenke uns den Blick und die Aufmerksamkeit für die, die dich nicht kennen, egal ob sie liebenswert sind oder nicht. Und auch wenn Erfolge ausbleiben, so lass uns trotzdem nicht aufhören, den guten Samen zu säen, deine Worte weiterzugeben und deine Liebe und Gnade bekannt zu machen. Wir beten das Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Nun geht in diese Woche unter dem Segen unseres guten Gottes. Der Herr segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Wir singen noch die letzte Strophe von 171.